ARD.
Hey, hier ist Max aus dem Team von Meine Challenge. Dani macht eine kurze Pause und ich mache mich an eine neue Herausforderung aus meinem Alltag, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will. Und ihr findet uns in der ARD Audiothek.
Meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.
Ich bin auf einem Schrottplatz und darf ein altes Auto zerkloppen. Und warum ich hier bin und was das bringen soll, das erfahrt ihr in dieser Folge.
Wir wissen, dass der Blutdruck steigt. Wir wissen, dass der Körper in eine Bereitschaft zum schnellen Handeln versetzt wird. Wir wissen, dass die Leute wärmer werden, dass sie schneller atmen, dass die Sauerstoffversorgung und so weiter verbessert wird.
Das ist die psychologische Psychotherapeutin Imke Herrmann aus München, die mich bei meiner Challenge unterstützen wird.
Denn von der Biologie her brauchen wir den Ärger. Der ist eigentlich gemacht, um unsere Grenzen zu verteidigen. Der gibt uns eine Reaktion, die dazu dient, dass ich mich aufrichte, dass ich mich stärke, dass ich meine Grenzen entweder wiederherstelle oder sie verteidige. Und dafür werden die Handlungstendenzen bereitgestellt. Das macht der Körper automatisch.
Puh, diese Challenge führt mich diesmal also ins Innere meiner selbst, in die seelische Grenzkontrolle. Es geht um Frust, um Ärger und um Wut. Wie gehe ich richtig mit diesen Gefühlen um? Einfach immer runterschlucken und nichts sagen? Lieber alles mit mir selbst ausmachen? Oder doch besser zum Brüllaffen werden und meine Emotionen volle Kanne rauslassen? Das will ich in dieser Folge lernen. Meine Challenge lautet: Schluss mit Frust, Ärger und Wut. Wenn ich am Ende Strategien gefunden habe, wie ich mit diesen typischen Ärgersituationen besser und gesünder, vielleicht auch produktiver umgehen kann, dann habe ich die Challenge geschafft. Und wie immer hole ich mir dabei Unterstützung aus der Wissenschaft. Ich selbst halte mich für eine sehr ruhige, besonnene Person, doch manchmal bricht der Ärger auch aus mir raus. Im Umgang mit Technik, die nicht funktioniert, beim Blick auf die Nachrichten und das ungerechte Weltgeschehen. Dann natürlich in der Familie, bei Erziehungsfragen oder Partnerschaftsthemen und in der Hausgemeinschaft, in der ich wohne, beim Thema Sauberkeit und Ordnung.
Ich bin gerade in der Küche und hier ist jetzt so eine leere Verpackung, Plastikverpackung von einer Paprika, die liegt hier einfach rum. Statt dass die Person, die die Paprika da rausgenommen hat, die Plastikverpackung in den Müll schmeißt, was ich jetzt tun werde. So, da ist der Müll. Wurde sie da einfach draußen rumgelegen. Und sowas frustriert mich dann schon, weil das sind irgendwie so viele kleine Handgriffe, von denen ich das Gefühl habe, ich mache sie sehr häufig und andere dafür nicht. Meine Zeit, die damit drauf geht. Man muss es auch nicht überdramatisieren, aber sowas nervt mich schon.
Meine typische Reaktion auf solche Situationen und meinen Ärger ist, Küche mit einem inneren Grummeln aufräumen, bloß nicht nach außen mit meinem Ärger, schön alles drin halten.
Menschen gehen sehr unterschiedlich mit Frust und Ärger um.
Das ist Eva Asselmann, Professorin für Differentielle und Persönlichkeitspsychologie an der Health and Medical University in Potsdam. Und auch sie wird mir in dieser Folge helfen, mehr Klarheit über meine Wut zu gewinnen.
Es gibt Menschen, die sind eher externalisierend, also die tendieren wirklich eher dazu, ins Außen zu gehen, zum Beispiel dann auszurasten, das Gegenüber anzuschreien, um sich zu schmeißen, solche Dinge. Also die haben da eher so eine aggressive Tendenz. Und es gibt Menschen, die sind eher internalisierend, die richten diesen Frust, den Ärger eher gegen sich selbst. Dass sie sich dann zum Beispiel destruktiv sich selbst gegenüber verhalten, eher depressiv werden, sehr niedergeschlagen, vielleicht auch zu sowas tendieren wie selbstverletzendem Verhalten oder Essattacken, also das eher auf eine destruktive Art mit sich selber ausmachen und da diese Aggression quasi gegen sich selbst wenden.
Ich sehe mich eher in der zweiten Kategorie. Ich mache den Ärger mit mir selbst aus. Leute, die ihre Wut immer so rauslassen, verstehe ich nicht.
Ganz wichtiger Aspekt, denn die Wut, die hilft uns dabei, für uns und unsere Gefühle einzutreten. Das kennt bestimmt der, die ein oder andere. Wenn man so richtig wütend ist, dann ist man eher dazu gewillt, hinzugehen und jetzt auch laut kundzutun, dass man gerne etwas ändern möchte, für seine Bedürfnisse einstehen und so weiter. Also dieses Gefühl verleiht uns quasi die notwendige Energie, unsere Interessen durchzusetzen.
Der Energieüberschuss, der mit der Wut einhergeht, kann aber auch zu stark, zu heftig ausbrechen und dann eben die Grenzen anderer Menschen Menschen verletzen.
Die große Gefahr ist eben nur, das auf eine ungünstige Art und Weise zu tun. Also wenn ich dann hingehe und ich schreie meine Chefin an, dass das jetzt alles so nicht mehr geht bei der Arbeit, dann ist es möglicherweise nicht so ganz günstig und man sollte es auf eine andere Art und Weise tun, um da auch seine Interessen tatsächlich zu erreichen.
Gewaltausbrüche auf Basis von Wut sehen wir ja Tag für Tag, wohin wir schauen. In Familien, im Beruf, im Verkehr, im Weltgeschehen. Gleichzeitig führt auch dieses andere Extrem, Wut immer nur zu internalisieren, also in sich reinzufressen, zu einer, sagen wir, negativen Energiebilanz im Körper.
Das kann dazu führen, dass man diese Gefühle sehr stark dann internalisiert, die vielleicht gar nicht so wahrnimmt, immer Bauchschmerzen bekommt oder andere Symptome gar nicht so wirklich weiß, woher die eigentlich kommen, weil man das verdrängt hat und für sich gar nicht klar hat, welcher Konflikt da eigentlich gerade spielt.
Das finde ich krass. Wer seine Wut verdrängt, zu sehr mit sich selbst rumträgt und nicht rauslässt, der kann davon richtig krank werden. Wie ist das bei mir? Körperliche Symptome wie Bauchschmerzen nehme ich nicht wahr. Verstimmungen und, depressive Elemente hingegen schon. Das geht manchmal einher mit so einer Unklarheit, gar nicht zu wissen, was ist das eigentlich gerade für ein Unwohlsein oder Konflikt, der mich belastet? Was ist da eigentlich mein Problem in Ärgersituationen? Ich muss also tiefer in die Analyse gehen. Die erste Frage lautet: Einige meiner Freunde haben Gewohnheiten, die mich nerven und sehr stören. Nee, dem würde ich jetzt nicht zustimmen. So. Ich will wissen, wie anfällig ich im Allgemeinen für Ärger und Wut bin. Das mache ich mit Hilfe eines sogenannten multidimensionalen Wuttests im Netz. Den verlinken wir euch natürlich auch in der Podcast-Beschreibung. Und das sind 38 Fragen über den eigenen Umgang mit negativen Gefühlen und ich kann da so mit einem Regler zwischen nicht zustimmen und zustimmen hin und her schieben. Frage 2. Manchmal werde ich so wütend, dass ich das Gefühl habe, ich könnte die Kontrolle verlieren. Es gibt manchmal so kleinere Wutausbrüche, wo ich mich dann im Nachhinein ärgere, da ist mir jetzt die Kontrolle entglitten. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das über einen längeren Zeitraum steckt, also dass ich jetzt irgendwie 10 Minuten lang. Also würde ich eher sagen, also ich mache jetzt nicht ganz bei nicht zustimmen, aber so eher bei nicht zustimmen als bei zustimmen. Klar, das ist jetzt kein Test unter kontrollierten Studienbedingungen. Laut der psychologischen Psychotherapeutin Imke Herrmann kann so ein Test aber ganz gute erste Anhaltspunkte liefern.
Die Frage ist immer so, wofür will ich das? Wofür nützt mir das? Und auch immer, den muss man immer mit so ein bisschen Abstrichen sehen. Das bedeutet, es ist nichts Definierendes. Selbst so ein Test, der empirisch fundiert ist, misst was Bestimmtes. Wenn ich jetzt als Otto-Normalverbraucher ins Internet gehe und den einfach mache, weiß ich oft nicht genau, wofür er da ist. Aber wenn ich da reingehe und sage, das interessiert mich einfach und ich habe da Spaß und ich nehme das auch nicht zu ernst, warum nicht das auch mal machen?
Frage 6. Wenn ich meine Wut vor anderen verberge, denke ich über die Sache, die mich wütend gemacht hat, noch lange danach nach. So nachtragender bin ich eigentlich wirklich nicht. Also auch hier eher nicht zustimmen. So versuche ich mich da durchzuhangeln und möglichst spontan zu antworten. Ich merke schnell, bei den Begriffen komme ich doch ein bisschen durcheinander. Frust, Ärger, Wut, Zorn.
Die überlappen tatsächlich. Man könnte sagen, dass Wut oder auch Zorn die übersteigerten Formen sind von Ärger. Also erst bin ich ärgerlich und dann ärgere ich mich vielleicht für die Chefin, dass sie das und das gemacht hat. Ich habe einmal meine Emotionen noch im Griff quasi. Und wenn das dann immer mehr zunimmt mit dem Ärger, dann kann es sein, dass ich irgendwann richtig wütend werde, also rasend, der vielleicht am liebsten eine reinhauen würde und das Ganze ja deutlich intensiv gesteigert ist und ich dann möglicherweise auch eher dazu tendiere, überzureagieren in der Situation oder mich da ungünstig zu verhalten.
Ja, und Frust muss man davon noch etwas unterscheiden.
Und Frust bezeichnet eigentlich den Zustand, dass ich unzufrieden bin mit dem Status quo, dass also eine Situation, wie sie gerade ist, abweicht von dem, wie ich das gerne hätte. Und Frust kann ja auch auf mich selbst bezogen sein, dass ich meine Ziele so nicht erreicht habe, wie ich das wollte oder meinen Trainingsplan nicht einhalte. Es hat nicht immer etwas mit Ärger zu tun, der sich vor allen Dingen häufig auf andere Personen bezieht.
Okay, das ist doch schon mal eine erste grobe Landkarte meiner Gefühle. Diese Differenzierungen sind auch deswegen wichtig, weil es darum geht, Gefühle genau benennen zu können. Jetzt gerade bin ich ärgerlich, jetzt bin ich wütend, jetzt zornig, jetzt frustriert.
Ganz genau. Im günstigsten Falle sollten wir das sehr früh erkennen, dass hier etwas nicht in Ordnung ist. Und zwar bevor der Ärger zu Wut wird, das Gefühl immer weiter zunimmt. Weil dann kann man schon am Anfang intervenieren. Das hat zwei Vorteile. Erstens bin ich dann emotional noch ein bisschen mehr auf dem Boden und zum anderen hat sich vielleicht auch der tatsächliche Konflikt noch nicht so weiter aufgestaut. Denn es ist ja durchaus günstig, Konflikte auch frühzeitig anzusprechen, um da gemeinsame Lösungen für zu finden.
Klingt gut, was Psychologieprofessorin Eva Asselmann da sagt, ist aber schwierig, wenn man so harmoniesüchtig und konfliktscheu ist wie ich.
Es fällt mir schwer, den Menschen mitzuteilen, dass ich wütend bin. Ja, da mache ich Zustimmung. Meine Freunde und Angehörige wissen, dass ich wütend werden kann. Ja, meine Angehörigen wissen das. Freunde wissen das tatsächlich eher nicht, deswegen lasse ich es auch bei der Hälfte. Es ist schon so ein klarer Cut. Also meine Familie, Tochter und Partnerin, die wissen das schon, die kriegen das schon eher mit. Bei Freunden ist es total selten, dass ich irgendwie wütend werde. Deswegen Hälfte.
In einer Partnerschaft oder einer ganz, ganz engen Beziehung, wenn ich mal einen Ärger ausdrücke und wenn ich ihn auch mal zu heftig ausdrücke, wenn mir das passiert sozusagen, dann kann ich es in der Regel auch wieder gut machen. Weil man so nah ist, dass wir Wege finden, das wieder gut zu machen. Das ist im Alltagsleben oft nicht so möglich. Wenn ich einer Kollegin gegenüber mich komplett im Ton vergreife und Ärger ausdrücke, habe ich ganz viel weniger Möglichkeiten, das wieder gut zu machen. Wenn ich meine Freunde anbrülle, ist es weniger einfach.
Aus diesem Kontrast zwischen ausgelebter Wut in der Familie und unterdrückter Wut bei Freunden und Bekannten kann ich laut Imke Herrmann einiges rausziehen.
Ich glaube, wo man darauf achten sollte, ist, fühle ich mich auch im Alltag mit meinen Freunden oder Kollegen oder so weniger berechtigt zu Ärger? Mache ich ihn dann einfach weg, erzähle mir, dass das ja eigentlich ganz normal ist oder dass ich das nicht so ernst nehmen sollte oder so. Und dann wird es brenzlig, dann kann man da sehr gut anfangen.
Anfangen heißt, zuerst die verschiedenen Abstufungen zwischen Ärger, Wut und Zorn wahrnehmen und dann anerkennen, ja, ich ärgere mich gerade über eine Situation oder Person und nicht gleich wieder in so eine Bewertung und Relativierung gehen. Das mache ich nämlich ständig, genauso wie Imke Herrmann es beschrieben hat. Dieses Muster zeigt sich dann auch beim Ergebnis des Wuttests. Bei den meisten dieser Punkte liege ich im Schnitt, neige also nicht zu einer besonderen Wuterregung und bin auch nicht besonders oft wutanfällig.
Und jetzt kommt das wirklich Spannende, die innere Wut nämlich. Innere Wut bezeichnet die Neigung einer Person, ihre Wut für sich zu behalten, ohne ihre Umgebung auf diese aufmerksam zu machen. Menschen, die hohe Werte im Abschnitt der inneren Wut haben, neigen dazu, sich schuldig zu fühlen, wenn sie ihre Wut herauslassen. Aber gleichzeitig können sie sich auch dann schuldig fühlen, wenn sie ihre Wut nicht zum Ausdruck gebracht haben. Infolgedessen haben sie oft Schwierigkeiten, angemessene Grenzen in ihren Beziehungen zu anderen zu setzen. Und da liege ich mit 57% deutlich über dem Durchschnitt der Bevölkerung. Der müsste so ungefähr bei 48% liegen.
Mich schuldig fühlen, wenn ich meine Wut rauslasse. Ja, das kenne ich. Gerade in diesem Beispiel mit der Sauberkeit und Ordnung in der Küche in meiner Hausgemeinschaft. Ich wohne da mit insgesamt 20 Menschen in einem Haus. Wir sind 12 Erwachsene, 8 Kinder, verschiedene Familien und teilen uns 2 Küchen, die dann auch entsprechend häufig so aussehen. Überall steht Zeugs rum, keiner fühlt sich verantwortlich und ich räum's dann oft genug weg. Und obwohl es mich manchmal doll ärgert, was für ein Chaos da ist, sage ich eigentlich nie was. Auch weil ich Angst vor dem Gefühl habe, die Wut rauszulassen.
Viele Menschen, die trauen sich auch nicht, sowas anzusprechen, weil sie eigentlich sehr, sehr konfliktscheu sind. Das ist ein häufiges Muster, dass man eigentlich mit jedem gerne Best Friend wäre. Man möchte auch nicht spießig sein, man möchte nicht übertrieben rüberkommen, man möchte nicht, dass der andere einen dann unsympathisch findet. Und all das hält einen zurück, Konflikte anzusprechen.
Ja, ja und nochmal ja. Das will ich nicht. Wer will das schon? Das ist aber nur die eine Seite der Wahrheit.
Andersrum würde ich das ja auch nicht wollen, wenn sich jemand über mich aufregt die ganze Zeit, es aber nicht sagt. Ist irgendwie nicht so ganz fair, weil da jemand ja hinterm Berg hält. Und man möchte ja auch von anderen irgendwie offen behandelt werden, dass er oder sie dann sagt, Mensch, das stört mich, denn nur so habe ich die Möglichkeit, das zu korrigieren. Das kann man sich vor Augen führen und auch den anderen dann so behandeln.
So einen Perspektivwechsel finde ich schlau. Vielleicht schaffe ich es ja, den für meine Challenge in konkreten Situationen anzuwenden. Denn wenn ich frühzeitig meinen Ärger aussprechen könnte, dann würde sich der vielleicht gar nicht bis zu einem heftigen Wutanfall aufschaukeln. Vielleicht muss ich meinem Ärger auch einfach mal so richtig Luft lassen.
Sie können sich gerade suchen. Einen großen Hammer für große Wut, einen kleinen für kleinere.
Ich nehme mal beide sicherheitshalber mit.
Dann, guter Mix.
Dankeschön. Da sind wir wieder, auf dem Schrottplatz. Und ich zerkloppe ein altes Auto.
Also die Katharsis-Hypothese, die nimmt an, dass wir uns selbst quasi reinigen können von diesem Gefühl Wut. Wenn ich zum Beispiel gerade außer mir bin vor Wut, dann kann ich einfach auf einen Boxsack einschlagen als Ersatzobjekt für den oder diejenige, auf den ich da gerade wütend bin. Und dann reinigt mich das von diesem Gefühl und ich bin danach quasi wieder in Balance.
Eva Asselmann, die Psychologieprofessorin nochmal.
Mit mir kann man es ja machen. Alles immer in der Küche stehen lassen. Ich bin ja eh immer der Blöde, der dann alles wegräumt. Scheiß auf Sauberkeit in der Küche. Kein Glas. Ups.
Die Forschung zeigt, dass dem eher nicht so ist, sondern dass so ein Verhalten dazu führen kann, dass sich die Gefühle weiter aufschaukeln.
Okay, das wäre auch zu einfach gewesen, oder?
Denn ich bin ja dann in diesem Wutmodus und das kann dazu führen, dass der noch weiter verstärkt wird.
Das Problem bei dieser Katharsis-Hypothese ist auch, in den konkreten Wutmomenten hilft sie nicht weiter, weil man ja nicht immer einen Boxsack zur Hand hat oder wahllos auf irgendwelche Autos in der Straße kloppen kann. Deshalb staut sich das Gefühl auf, bevor es dann irgendwann mal raus kann. Okay, wenn ich der Wut durch pures, stumpfes Ausleben der Energie so einen großen Raum gebe, dann komme ich anscheinend nicht weiter, sondern bestärke das nur. Mein Gehirn lernt dann quasi, aha, Wut rausfeuern ist eine sinnvolle Handlungsstrategie. Ganz ehrlich, das ist nicht meins. Das fühlt sich nicht nach mir an und es wirkt mir auch so stereotyp männlich. Der Typ, der aus Wut irgendwo draufhaut. Das ist nämlich noch eine Dimension der Wut, wie unterschiedlich die Geschlechter sie ausleben oder ausleben dürfen.
Ja, das ist immer spannend mit diesen Geschlechtern, dass man auf Frauen mehr Wut zugesteht. Wir haben ja von Frauen immer noch dieses Ideal, eine Frau hat liebenswürdig zu sein, zugewandt, fürsorglich und so weiter. Und das macht es Frauen mitunter schwer, dann auch ihren Ärger kundzutun. Und ich denke, da würden wir davon profitieren, wenn wir auch Frauen stärker einräumen, dass die eben auch, die dürfen auch tough sein und männliche Attribute zeigen im Alltag.
Der aktuelle Forschungsstand zeigt, Frauen sind genauso häufig wütend wie Männer, aber die gesellschaftliche Erwartung, wie sie die Wut ausleben, ist noch immer eine andere. Und Frauen schlucken ihren Ärger dann eher runter. Um in diesem Geschlechterbild zu bleiben, wie kann ich denn als Mann gar nicht erst in diese Wutfalle gelangen und lernen, gesund damit umzugehen?
Ja, da würde ich unterscheiden zwischen kurz- und langfristigen Maßnahmen. Kurzfristig angenommen, ich bin gerade in einem Gespräch und habe das Gefühl, ich könnte jetzt ausrasten oder es ist für nichts mehr garantiert. Ich bin kurz davor, handgreiflich zu werden. Da empfehle ich, die Situation zu verlassen, zu unterbrechen, zu sagen, Moment, ich merke gerade, ich kann nicht mehr ruhig sprechen. Ich brauche mal kurz einen Moment. Da ist es hilfreich, eine Runde um den Block zu gehen, an der frischen Luft zum Beispiel.
Kurzfristig rausgehen, durchatmen, den Kopf freikriegen. Langfristig ein Ventil für die überschüssige Energie finden.
Auch sowas wie ein gesunder Lebensstil, dass ich zum Beispiel Sport mache, weil man da sehr gut Stress abbauen kann und dann danach auch etwas besser gestimmt und ausgeglichener ist.
Ja klar, regelmäßiger Sport klingt schon nachhaltiger, als ab und an mal ein Auto zu zerkloppen. Daneben ist es noch wichtig, mit sich selbst in einen wirklichen Austausch zu kommen.
Und dann immer mal wieder bei so Gefühlen von Ärger und Wut in sich hineinhorchen. Worüber ärgere ich mich gerade ganz konkret? Inwiefern wurden gerade meine eigenen Grenzen verletzt? Was würde ich mir eigentlich wünschen von dem anderen? Warum? Warum fasst mich das so an, dass er oder sie sich so verhalten hat? Was gäbe es denn für Möglichkeiten, das mal anzusprechen, um da gemeinsame Lösungen zu finden und das am besten früher als später?
Mein Fahrplan sieht also so aus. Weiter in die Selbstanalyse gehen, mir konkrete Situationen anschauen und auf meine Bedürfnisse abklopfen.
Komm jetzt bitte rein, Alba. Komm, wir wollen jetzt Abendessen. Ja, aber weißt du, ich habe dir eben schon Zeit gegeben, jetzt nochmal Zeit. Komm jetzt bitte einfach rein, ja?
Beispiel Erziehung, Zusammenleben mit Kindern. In den letzten Wochen gab es einige Situationen, wo ich bei meiner Tochter das Gefühl hatte, ich rede gegen eine Wand, wiederhole mich und es kommt einfach nichts davon an, was ich sage. Ja, und dann kommt es eben zum Konflikt. Diese Situation schildere ich auch mal der Psychologin Imke Herrmann.
Und da habe ich mich gefragt, weil ich eben auch ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bin, könnte es vielleicht sein, dass ich mich darüber ärgere, dass sie mich jetzt dazu bringt, einen Konflikt mit ihr auszutragen, wo ich doch eigentlich harmoniebedürftig bin?
Das ist jetzt mal eine interessante Fragestellung. Also spontan würde ich sagen, meistens sind Emotionen unkomplizierter.
Meistens ist es weniger kompliziert. Aber ist die Frage ist wirklich so, so wie Sie gesagt haben, was bringt mich über diesen Tipping Point? Ist es wirklich das, ich werde genötigt, immer strenger zu werden und ich will überhaupt nicht strenger werden. Und dann gebe ich meinem Kind die Schuld und dann werde ich sauer sozusagen. Aber es kann auch alles mögliche andere sein. Dieses immer ins Nichts hineinzurechnen, mit einer Teflonpfanne zu sprechen, wo ich die ganze Zeit sage und wieder und wieder und dann macht es wieder was anderes und dann geht es wieder hin, ist an sich eine Wahnsinnssituation von ich werde einfach vollkommen ignoriert. Es ist völlig irrelevant, was ich sage. Und für die meisten Menschen ist das schon ausreichend, dass ich einfach irgendeinem Punkt ärgerlich werde.
Für mich als Erwachsenen gilt es dann in so einer Situation, Gefühl wahrnehmen, anerkennen, dass es mich ärgert, dass ich ignoriert werde und dann klare, aber ruhige Ansagen machen.
Und manchmal ist es ja auch an der Stelle gar nicht schlecht, weil wenn ich den Ärger merke und den aber sozusagen rüberbringen kann ohne Beschuldigung, sondern der mich mir einfach nur sagt, okay, pass auf, ich habe es jetzt zehnmal gesagt, hier ist der Punkt, wo ich das nicht mehr weitermachen kann. Ich will jetzt, dass du das einfach machst. Dann bringt der auch eine ganz andere Energie rein und manchmal funktioniert es dann auch. Ich glaube, die kritischen Situationen sind eher die, wo man dann auf einmal ausflippt und sich denkt, du heilige Scheiße, wo kam denn das jetzt her? Oder und dann nicht mehr aufhören kann, dem Kind zu erklären, warum es jetzt auch berechtigt ist, dass man ausgeflippt ist, weil es ist ja auch so. Das sind oft die, wo ich ein bisschen tiefer nachdenken muss, um was da eigentlich geht.
Und dieser vertieften Analyse, der will ich mich jetzt mal widmen. Was sind eigentlich die Ursachen für meinen Ärger? Steckt da mehr hinter als Impulsivität? Dafür setze ich mich mit Stift und Papier hin und schreibe meine Gedanken auf.
Und ein Ding ist auf jeden Fall, wenn ich in so einer Mühle stecke, also so ein, ja, das Gefühl habe, irgendwie so einen monotonen Alltag zu haben, auch nicht rauszukommen. Und ein Punkt, den ich ganz interessant fand, der mir da gekommen ist, wenn ich denke, dass andere mehr erleben als ich, dass das auch sowas ist, was mich ein bisschen frustriert.
Wenn ich dieses Nachdenken über meine Bedürfnisse und Gefühle nicht nur einmal mache, sondern regelmäßig, dann kann das richtig gut für mein Wohlbefinden sein.
Dann ist es oft schon echt hilfreich, wenn ich mir eine Zeit am Tag einräume, wo ich drüber nachdenke. Und wenn ich es nicht am Tag schaffe, dann schaffe ich es vielleicht einmal in der Woche, wo ich vielleicht einfach nur, es reicht ja 10 Minuten, weil der Alltag ist der Wahnsinn oft, eine kurze Zeit habe, wo ich wirklich gucke, ist alles okay in mir? Wo sind Punkte? Und ich kann vielleicht die Bereiche durchgehen, wo wenn ich einfach nur dran denke, und da muss man gar nicht analytisch sein, sondern man muss einfach nur sich vorstellen, ich schaue in diese Küche rein, dann wird ihr Körper antworten, der wird sofort eine Reaktion geben. Und an der Reaktion kann ich ablesen, ist das alles okay oder ist das nicht okay? Genauso wie in der Familie, ich kriege sofort ein Gefühl, ist das okay oder ist das nicht okay? Und wenn ich dann da gucke, dann steckt da drin, okay, was fühle ich? Und da steckt auch drin, was brauche ich? Und dann kann mir das einen ganz guten Wegweiser geben.
Das finde ich richtig gut, diese einfache, intuitive Selbstbefragung. Küche, top oder flop. Familie, top oder flop. Arbeit, top oder flop. Und noch ein paar Themen, die sich angesammelt haben, kommen bei mir hoch.
Ja, und wenn ich so ein bisschen irgendwie eingefangen bin zwischen Arbeit und Care-Arbeit und irgendwie Organisation und sowas, und wenn ich zu viel zu Hause bin, ja, ich arbeite halt eigentlich primär von zu Hause aus, und wenn dann noch irgendwie Krankheiten dazukommen und man irgendwie wirklich fast nur noch den ganzen Tag zu Hause ist, das frustriert mich auf jeden Fall. Gerade so eine Situation hatte ich auch vor kurzem. Da war ich krank, meine Tochter war krank, meine Partnerin war krank, und das zog sich so über Wochen in Wellen, immer abwechselnd jemand krank. Und das war schon sehr frustrierende Zeit, und da habe ich auch öfter so ein Wutgefühl gehabt, auf jeden Fall in mir, oder ein stärkeres Wutgefühl.
Und hier nähere ich mich langsam einem der Wesenszüge unserer Gefühlsverarbeitung. Laut Imke Herrmann gibt es zwei grundlegende Arten von Ärger. Einerseits den sogenannten primären Ärger, der ist unmittelbar und direkt, so wie in dieser Situation.
Ja, wie eng willst du mich denn noch überholen? Ey. Mein Gott, kommen gerade Autos entgegen und die überholt mich trotzdem mit irgendwie 30 cm Abstand.
Da ist der Ärger echt gerechtfertigt, weil da geht es um meine Gesundheit, meinen Selbstschutz, nicht von einem Auto angefahren werden zu wollen, und um die unmittelbare Anzeige, da wird gerade eine Grenze überschritten, das ist nicht okay. Wobei auch hier gilt, rausbrüllen, aggressiv werden hilft nicht unbedingt und schürt den Konflikt meist eher. Neben dem primären gibt es dann noch den sekundären Ärger. Und der zeigt sich in Situationen, die nicht so eindeutig sind.
Oft ist es so, wenn wir innerlich eigentlich verletzliche Gefühle haben, schwierige Gefühle. Nehmen wir mal, ich habe eigentlich Angst oder ich fühle mich zurückgesetzt oder ich fühle mich total unwichtig oder erniedrigt oder nicht gewertschätzt, dann hat unser Kopf oft eine Tendenz, in Richtung Ärger zu gehen. Er schaltet um auf Ärger. Aber eigentlich fühle ich mich darunter alleingelassen und überfordert. Hab vielleicht auch selber eine Geschichte mit alleingelassen oder ich habe eine Geschichte mit Überforderung. Viele von uns haben Geschichten mit Demütigung, mit Zurückweisung. Wir leben in einer leistungsorientierten Gesellschaft, in der sehr viel mit besser, schlechter und mit Erniedrigung und Demütigung erzogen wird. Das ist einfach eine Tatsache. Das heißt, wir haben, viele von uns haben Vulnerabilitäten für diese schmerzhaften, unangenehmen Gefühle.
Aber statt dass wir uns mit diesen tieferen Schichten unserer Gefühlswelt auseinandersetzen, steigt der Ärger als vergleichsweise simple und energetische Reaktion auf.
Und unser Kopf neigt dann dazu, in Ärger zu gehen. Und dieser Ärger, der wird nicht besser, weil der hat mit der eigentlichen Situation, ich will dem anderen ja gar nicht sagen, du bist ein Schwein, so, sondern eigentlich fühle ich mich vielleicht nicht gesehen oder gewertschätzt. Eigentlich brauche ich Aufmerksamkeit. Eigentlich brauche ich das Gefühl, ernst genommen zu werden, dass jemand mich sieht. Aber ich drücke Ärger aus und Ärger schiebt den anderen eigentlich weg. Das heißt, der Ärger schützt zwar mein Gehirn an der Stelle ein bisschen, fühlt sich besser an, fühlt sich viel wirksamer an, fühlt sich dynamischer an, als sich einfach scheiße zu fühlen. Und da bleibt unser Kopf dann.
Das haut mich gerade ganz schön von den Socken, diese Analyse. Ärger und Wut können sich wie ein Deckel auf die eigentlichen Bedürfnisse und Emotionen drauflegen und dadurch zudecken. Wo Wut rauskommt, kann ganz oft was anderes drunter stecken. Vielleicht sind all die wütenden Männer einfach nur verletzlich, zart besaitet und wissen nicht, wohin mit ihren Gefühlen. Was steckt also bei mir im Topf unterm Deckel? Frust über einen monotonen Alltag, in dem ich nur so Dinge abarbeite? Vielleicht auch Neid, dass andere Menschen, in meiner Wahrnehmung zumindest, viel mehr erleben als ich gerade. Enttäuschung darüber, dass keiner so wirklich sieht, dass ich voll viel Sorgearbeit und Orgakram mache. Auch Überforderung. Puh, das ist gerade so eine richtige Offenlegung mir selbst gegenüber, dass ich verletzlicher bin, als ich es mir manchmal zugestehe. Und das berührt mich gerade voll und fühlt sich echt gut an, als würde sich da ein Knoten lösen. Imke Herrmann betreibt in ihrer psychotherapeutischen Praxis die sogenannte emotionsfokussierte Therapie, die eben genau darauf abzielt, solche Emotionen wahrzunehmen, anzuerkennen und eben auch den Deckel hochzuheben und darunter zu schauen.
Im Kern ist das ja erstmal ein Signal dafür, dass irgendwas fehlt, dass irgendwas nicht gut läuft, dass etwas, was ich eigentlich brauche, nicht da ist oder nicht genug da ist. Und das ist erstmal wichtig, überhaupt auf das Signal zu hören. Und natürlich muss ich manchmal einfach durch was durch, aber es könnte mich motivieren, wirklich ein bisschen mehr zu schauen, gibt es nicht doch Fenster, wo ich was reintun kann? Gibt es nicht doch Fenster, wo ich was für mich tun kann, wo ich mal auf die anderen einfach vergessen kann und doch mal rausgehen kann? Aber grundsätzlich Frustration erstmal als ein Signal zu sehen, so wie alle anderen Emotionen auch, dass etwas nicht stimmt und dass ich irgendwelche Bedürfnisse, die ich einfach habe, nicht befriedigt werden, ist, glaube ich, erstmal der Königsweg.
Dinge für mich tun, Zeitfenster nur für mich schaffen, wo ich was Schönes mache. Muss ja nicht gleich den ganzen Tag sein, es muss aber sehr regelmäßig stattfinden. Das nehme ich mir mit, als Aufgabe, aber auch als Chance, um seine impulsive Wut gar nicht erst aufkommen zu lassen.
Ja, und das heißt auch, das Küchengeschirr und das ganze Chaos hier einfach mal stehen zu lassen. Draußen scheint die Sonne und ich habe richtig Lust, einfach rauszugehen und das schöne Wetter zu genießen. Deswegen mache ich mir jetzt noch einen kleinen Snack und lasse das Chaos so, wie es ist. Und vielleicht räumt es ja einfach mal jemand anders auf.
Seit ich diese Erkenntnis für mich gefunden habe, habe ich auch darauf gewartet, ob ich mich nochmal akut über das Küchenchaos ärgere und jemanden anspreche. Also das gelernte Anwenden, nämlich anderen spiegeln, wie meine Emotionen sind. Aber ich ärgere mich im Moment einfach nicht, weil ich stärker in mich reinhorche. Was will ich gerade? Ist es okay für mich, die Küche zu putzen oder nicht? Je nachdem, wie ich mich dann entscheide, fühlt es sich gut an, weil ich es bewusster mache. Und damit endet meine Challenge mit mehreren Erkenntnissen. Ich bin immer noch harmoniebedürftig und konfliktscheu. Immer noch einer, der seine Wut eher wenig rauslässt. Daran ändert sich so schnell nichts. Ich merke aber, es hat sich was getan. Beispiel Küchenthema. Durch diese Selbstreflexion auf meine Gefühlslage und Bedürfnisse hat der Ärger seine Intensität verloren. Ich habe gemerkt, dass mein Wutpotenzial einfach weniger geworden ist. Anderen Leuten hilft es vielleicht, erstmal durchzuatmen und dann ihre Wut ruhiger zu kanalisieren. Mir hat diese vertiefte Selbstanalyse echt geholfen. Also, wann ist Ärger nur ein Deckel für andere Gefühle? Frühzeitiges Erkennen und regelmäßiges Befragen können da echt den Druck vom Kessel nehmen. Auch mit diesen einfachen Fragen, die Psychotherapeutin Imke Herrmann mir gezeigt hat. Wie geht's mir gerade mit meinem Alltag? Top oder Flop? Wie geht's mir gerade mit der Küche? Wie mit der Familie? Ich würde sagen, ich habe Strategien gegen den Ärger gefunden und meine Challenge geschafft. Das heißt jetzt natürlich auch, dranbleiben an meinen Bedürfnissen, die Strategien gegen den Ärger im Alltag anwenden und schauen, an welchen Schrauben ich vielleicht noch drehen muss. Also doch auch mal in einen Konflikt gehen, wenn er sich auftut, statt ihn in mich reinzufressen und die innere Wut zu schüren. Neben den Strategien, die ich hier gelernt habe, könnt ihr noch mit ganz konkreten Achtsamkeitsübungen die Wut überwinden. Und dafür empfehle ich euch den Podcast Achtsam von Deutschlandfunk Nova mit einer Folge zur Wut. Die findet ihr in der ARD-Audiothek. Da sind auch wir, meine Challenge. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns abonniert und über eure Anregungen, Kritik oder Ideen für neue Herausforderungen. Schreibt uns gerne an challenge@mdr.de. Das war meine Challenge zur Wut. Geholfen haben mir Thomas Jähn und Carsten Möbius. In 2 Wochen ist Dani dann wieder am Start. Macht's gut. Ciao.
Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.